Liebe Schwestern und Brüder, in den Mittelpunkt der Predigt möchte ich ein Bibelwort stellen, das ihr gut kennt. Im 4. Buch Mose im Kapitel 6 wird uns am Schluss der aaronitische Segen überliefert. Dort steht, 4. Mose Kapitel 6 ab Vers 22, und der Herr sprach zu Mose, sag Aaron und seinen Söhnen, sie sollen die Israeliten mit diesen Worten segnen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das Volk Israel war schon mehr als ein Jahr unterwegs. Sie hatten gehofft, dass sie schnell von Ägypten nach Palästina kommen. In das Land, in dem Milch und Honig fließen sollte. Aber jetzt saßen sie mitten in der Wüste fest. Ja, sie hatten am Sinai erlebt, wie sie selbst von ihren Gefühlen enttäuscht wurden. Wie sie nicht warten konnten auf Mose. Wie sie sich ein goldenes Kalb gemacht hatten und wie sie am Ende dieses goldene Kalb vermischt mit Wasser trinken mussten. Der Geschmack war noch in ihrem Mund. Und an dieser Stelle, wo Gott genug Grund gehabt hätte zu sagen, es ist aus mit euch, ich habe die Nase voll, ihr seid abgefallen, an dieser Stelle setzt er den Priesterdienst ein und schließt die priesterlichen Ordnungen mit dem aaronitischen Segen. Und daraus möchte ich einen Gedanken aufgreifen, nur einen. Das Bild vom Angesicht Gottes. Und möchte drei Gedanken daran schließen. Der erste Gedanke, Gott meint es gut mit uns. Er wartet nur darauf, dass wir ihm in die Augen sehen. Zweiter Gedanke, wer Gott anschaut, der wird verändert. Und der dritte Gedanke, wer Gott anschaut, braucht keine Angst vor Gottes Gericht zu haben. Als erstes könnten wir sagen, schau mir in die Augen, Liebes. Da saß ich bei einer Tagung, neben mir eine junge Mutti mit einem kleinen Kind, 6 Monate ein Mädchen. Sie lag auf der Decke zwischen uns beiden. Ich gestehe, ich weiß nicht, ob der Vortrag gerade langweilig war, aber die kleine Göre hat mir gut gefallen. Und was passierte? Ich schaue sie an, sie schaut mich an. Und einmal merkten wir, ich sage es mal ganz kompliziert, dass wir miteinander kommunizieren. Sie lächelte, ich lächelte. Als ich wieder nach vorne schaute, es gehört sich ja so, merkte ich, die guckt mich an, die wartet nur darauf, dass ich gucke. Ich schaute sie an, dasselbe Spiel noch einmal. Wir können das alle erleben, immer und immer wieder. Denn jeder von uns, und wenn er auch sonst ein noch so griesgrämiger Zeitgenosse wäre, schaut doch mit Begeisterung in einen Kinderwagen und lächelt. Warum machen wir das? Warum machen wir das? Warum schauen wir nicht in den Kinderwagen und sagen, du armer Mensch, wenn du weißt, was auf dich zukommt, dann vergeht dir schon das Lächeln, ich kann dir das sagen. Und wenn du erst mal 70 Jahre auf dem Puckel hast, also hör lieber auf. Keiner von uns macht das. Wir alle schauen in den Kinderwagen und lächeln. Vielleicht ist es das, was Gott ursprünglich in uns hineingelegt hat. So ein ganz tiefes Vertrauen. So ein Vertrauen, von dem die Aussage da ist, es ist alles sicher. Du brauchst keine Angst zu haben. Die Bibel sagt uns, und dass der Beginn dieses Segens, den Gott dem Volk Israel gibt, nachdem sie im Grunde genommen mit Gott am Ende waren, da antwortet Gott und sagt, ich lasse mein Angesicht über euch leuchten. Ich schaue euch an, so wie Eltern und Verwandte und Bekannte ein Kind anschauen und nur darauf warten, dass das Kind unser Lächeln, unsere Liebe erwidert. Gott schaut uns an mit einem Blick voll Liebe. Das steckt schon in unserer Sprache was drin. Wenn wir von einer knarrenden Tür reden, dann knarrt die Tür schon beim Hören. Und wenn eine Schlange zischt, dann brauchen wir das gar nicht erklären. Jeder versteht, was gemeint ist. Und wenn das Angesicht leuchtet, da geht schon das Licht auf. Gott lässt sein Angesicht über uns leuchten. Wir machen das manchmal anders. Wenn wir uns anschauen, dann gibt es auch andere Gesichter. Dann gibt es einen Blick, den kenne ich sehr gut, der geht so haarscharf an meinem Ohr vorbei. Kennt ihr solchen Blick? Ganz zielgerichtet. Dann gibt es einen Blick, der so ein Stück distanziert ist. Ich kann ihn noch unterstreichen, indem ich so da sitze. Ja, nur zeig mal, was du kannst. Kannst mich immer gern haben. Wir kennen das von Zorn verzerrte Gesicht eines Autofahrers. Und das haben auch manchmal ganz fromme Adventisten. Wir kennen auch die unpersönliche Teilnahmslosigkeit. Wir kennen auch den kritischen Blick. Nein, so schaut uns Gott nicht an. Gott schaut uns an mit einem Blick voll unendlicher Liebe. Er lässt sein Angesicht über uns leuchten. Und das ist kein Blick als Danke für die besonders Frommen. Er schaut das ganze Israel so an. Und damit sie es nicht vergessen, hat er die Feuer- und Wolkensäule gesetzt. Sie war immer da und dokumentierte ihnen, ich bin bei euch, ihr braucht keine Angst zu haben. Wenn Gott sein Angesicht über uns leuchten lässt, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Und damit bin ich beim Zweiten. Wer auf Gott schaut, der wird verändert. Da bin ich bei einer Buchmesse in Leipzig und Bücher sind immer was Schönes. Und da liest ein Kabarettist. Ich mag Kabarettisten, weil sie nichts haben als ihre Sprache. Fantastisch. Und mit der Sprache Menschen begeistern. Eigentlich ist das auch das Kunststück jedes Predigers. Das ist unser Werkzeug, die Sprache. Und ich sah diesen Kabarettisten nicht, so viele Leute standen da und ein kleiner Mann, der hat keine Chance, das zu sehen. Aber ich sah in den Gesichtern der Leute, was der gerade sagte. Fantastisch, wie die Mimik der Leute das widerspiegelte, was dieser hervorragende Schauspieler von sich gab. Er konnte die Leute verzaubern. Verzaubern zum Lachen, zum Nachdenken, ja fast zum Weinen. Wenn Gott sein Angesicht über uns leuchten lässt, dann schaut er uns so an, dass sein Antlitz uns verändert. So wie er uns anschaut, so verändert uns das. Gott ist in unserem Leben so stark, dass es verändert wird. Wie haben wir gerade gesungen am Anfang? Dein Wort macht Leib und Seele gesund. Dein Wort macht uns froh. Das schafft Gottes Wort, weil er uns anschaut, weil er uns verändert. Wie ist das mit unseren kleinen Kindern? Ich liebe das Bild von den Kindern. Ich bin seit einigen Monaten Opa, ganz stolz. Früher habe ich immer von meinen Kindern erzählt, jetzt kann ich von meinen Enkel erzählen. Ich hoffe, dass es noch mehr werden. Ich finde das toll, wenn man merkt, wie Menschen miteinander leben. Die Kinder lernen sprechen. Eure Kinder haben alle sprechen gelernt. Und da hat man so ein kleines auf dem Arm und sagt als erstes, Mama. 5-mal, 10-mal, 100-mal, Mama. Es wird noch nichts. Man gibt auch nicht auf. Und das Erste, das rauskommt, ist dann wahrscheinlich Papa. Nicht wahr? Ist so häufig. Aber eins macht niemand von euch. Und wenn man ein Jahr lang Mama gesagt hat und das Kind hat nichts gesagt, würde keiner von euch sagen, und heute kriegst du keinen süßen Brei mehr, wenn du nicht endlich Mama sagst. Machen wir das? Niemals. Mit unendlich viel Liebe schauen wir die Kinder an und versuchen ihnen beizubringen, die ersten Worte zu reden. Die verstehen das alles. Sie lernen von uns. Sie lernen unsere Sprache. Sie lernen unseren Dialekt perfekt. Die lernen auch alle Schwächen unserer Sprachen. Selbst das, was wir nicht wahrhaben wollen. Unseren Zungenschlag. Ist das nicht toll? Wenn wir verändern wollen, dann möchten wir das gerne mit Belohnung und Bestrafung. So macht Gott das nicht. Er schenkt uns einen Bund und sagt, schaut mich an, ich verändere euch. Das war schon bei Mose so. Als Mose zu Gott kam, steht im 2. Mose 33, der Herr redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Und dann steht da, wie einer zum anderen, wie ein Mann zu seinem Freund. Wenn wir die Beziehung zu Gott haben, dann redet er zu uns wie ein Mann, wie eine Frau zu seinem Freund, zu seiner Freundin. Uns passiert noch mehr. Der Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18, wir aber schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden dadurch in sein Bild verwandelt. Wir sehen Gott nicht, wie er ist, nur wie durch einen Spiegel, aber allein der Spiegel genügt, dass wir verändert werden. Wer auf Gott schaut, der wird verändert. Ich gehe noch weiter. Der wird verändert, ob er es wahrhaben will oder nicht. Das finde ich gut. Da passiert etwas, dass die Nähe zu Gott unser Leben verändert. Und wenn man Menschen kennenlernt und ich bewundere sie, die ein Leben mit Gott gelebt haben, die reif geworden sind, dann merkt man ihnen ein Stück dieses Wesens Gottes. Ein Stück dieser Großzügigkeit Gottes. Gott ist so großzügig. Gott ist langmütig, sagt die Bibel. Er ist barmherzig. Wir als Menschen, wir packen das ganz schwer. Aber Gott kann ein Volk, das ihn losgesagt hat, das nichts mehr von ihm wissen wollte, über das er zornig ist, im nächsten Moment mit seiner Liebe beschenken. So ist Gott. Und damit bin ich beim Dritten. Wer auf Gottes Angesicht schaut, der braucht keine Angst haben vor Gottes Gericht. Wenn wir ehrlich sind, die Idylle mit dem Säugling, der unseren Blickkontakt sucht, die ist wunderschön, aber es dauert gar nicht lange. Da merkt man an den Kindern, dass sie uns manchmal auch nicht angucken wollen oder können. Man merkt an ihrem Blick, oh, holla, da ist was passiert. Nicht wahr? Kennen wir alle. Da weicht man dem Blick des anderen aus. Das gibt's. Es soll ja sogar Eltern geben, die ihre Kinder mit Blickentzug strafen. Wenn die Bibel davon redet, dass Gott sein Angesicht verbirgt, dann ist das Zeichen von Zorn und Strafe. Auch das kennt die Bibel. Aber das möchte Gott nicht. Weil er weiß, wenn er sein Angesicht verbirgt, dann sind wir hilflos ausgeliefert. Ich habe eine Erinnerung, als ich ungefähr 3 Jahre alt war. Ich habe wenig Kindheitserinnerungen. Wir haben viele schöne Bilder von früher und meine Erinnerungen hängen einfach an diesen Bildern. Aber ich habe eine, die ich bis heute noch nachempfinden kann, wenn ich sie erzähle. Ich bin in Halberstadt im Harz geboren oder am Harz. Wunderschöne alte Stadt mit einem Dom und wunderbaren Domschätzen, die zu besichtigen sind. Aber die Stadt war im Zweiten Weltkrieg sehr schwer zerstört. Ein richtiger Gürtel durch die Stadt. In den letzten Kriegstagen ist dort ein großes Bombardement runtergegangen. Und ich kenne die Stadt noch so in bloßer Erinnerung mit Trümmern, mit großen Freiflächen und erinnere mich, wir waren dann weggezogen, ich war mit meinem Vati noch einmal dort. Und wir gehen durch die Straßen, ich war stolz, der kleine 3-4-jährige Steppke mit seinem Papa, da ist man stolz und plötzlich ist der Papa weg. Und dieses Gefühl, niemand zu haben, das kann ich nachempfinden, einsam zu sein, plötzlich verlassen. Er hat mir später erzählt, der ist nur mal auf die andere Straßenseite gelaufen, da war irgendein Laden und hat wahrscheinlich gesagt, bleib mal stehen, ich bin gleich wieder da, hab ich nicht gehört. aber die Hand war weg. Wenn Gott sein Angesicht verbirgt, sind wir allein, sind wir einsam. Aber er will das nicht. Er will uns nahe sein. Denn Gott zeigt sein Angesicht, und das ist nicht nur ein Bild, es ist Teil seiner Selbstoffenbarung. Wir haben keinen Gott, der anonym bleibt. Wir haben einen Gott, der sich uns zeigt. Gott tritt heraus aus seiner Anonymität, um mit uns in Kontakt zu kommen. Solange wir anonym sind, solange bleibt das angsteinflößend. Denkt an die Kinder, die plötzlich Angst vorm Weihnachtsmann haben. Dieselbe Person, vielleicht sogar die Stimme der Eltern. Und trotzdem bekommen sie Angst, weil die Person, die sie sehen, nicht das Gesicht hat, das Angesicht, das sie kennen. Übrigens, kleine Kinder schauen ja nicht darauf, was wir für Hosen oder Röcke anhaben. Die gucken immer auf unser Gesicht. Die wollen unsere Augen sehen. Davon leben sie. Unser Angesicht. Gott zeigt sein Angesicht. Und deswegen lässt er uns nicht allein, ganz gleich, was kommt, uns geschieht. Und selbst, wenn unser Leben nicht so läuft, wie Gott es sich gewünscht hat, Gott verlässt uns nicht. Und das hat jeder von den Israeliten damals in der Wüste erlebt, handgreiflich, hautnah. Damals, als sie von Schlangen gebissen wurden, und die Schlange ist Zeichen für den Teufel. Da wurden sie nicht bestraft dafür, dass sie sich nicht geschützt haben. Nein, Mose musste auf das ausdrückliche Wort Gottes hin eine eiserne Schlange in der Wüste errichten, und jeder, der auf die Schlange sah, der wurde gerettet. Hier ist wieder das Sehen. Dass sie gebissen wurden, das konnten sie nicht verhindern. Aber der Blick auf Gott und die Schlange als Sinnbild für Christus am Kreuz, das hat gerettet. Wer auf Jesus sieht, der wird gerettet. Und damit bin ich bei uns. Warum habe ich dieses Bibelwort ausgewählt? Das ist so lange her. Israel, das war vor so langer Zeit für uns unvorstellbar lange. Aber gibt es hier nicht Parallelen, die sich zu uns aufdrängen? Zu unserer eigenen Geschichte? Als in Cannstatt die ersten Adventisten hier in der Gegend Gemeinde gegründet haben, da ist niemand von ihnen auf den Gedanken gekommen zu sagen, es wird mal Adventgemeinde im Jahr 2012 geben. Niemand. Und als unsere Väter und Mütter in den Vereinigten Staaten aus einer kleinen Gruppe zu einer Kirche geworden sind und sich selbst eine Organisation gegeben haben, da hätte keiner gedacht, dass unsere Welt sich so lange dreht. Hätte man, Schwester Weid, gesagt, es wird dieses Jahr 2000 geben, dann hätte sie gesagt, du glaubst nicht, unser Gott hat uns schon längst dann im Himmel bei sich. Wenn wir ehrlich sind, uns geht es doch genauso wie dem Volk Israel. Sie waren viel zu lange unterwegs und noch längst nicht am Ziel. Wir sind doch auch längst überfällig. Und jeder Tag mehr, den wir erleben als Adventgemeinde, ist doch eigentlich ein Schlag in unser Gesicht. Mir hat mal ein Konfessionskundler gesagt, der in Deutschland die Konfession sehr gut kennt: Herr Hartlapp, was machen Sie damit, dass Sie schon 160 Jahre lang sagen, Jesus kommt gleich wieder? Sie müssen doch schon gar nicht mehr ruhig schlafen können. Das trifft tief, ganz tief. Und vor dieser Herausforderung stehen wir. Und wir versuchen, die unterschiedlich zu bewältigen. Und mit dieser Frage gehen wir um. Sie beschäftigt uns indirekt, vielleicht ist sie uns oft nicht bewusst. Aber das ist die Frage, die uns prägt. Und manchmal denke ich, es ist wie beim Fußball. Wie ist das beim Fußball? Ich will jetzt nicht über Stuttgart reden, aber ich muss euch sagen, ich liebe Werder Bremen, das ist so ähnlich. Das ist nicht immer eitel Sonnenschein. Und wenn es nicht klappt, dann wird der Trainer gefeuert. Das ist knallhart. Man sucht immer einen Schuldigen. Einer muss ja schuldig sein. Und wir erleben das auch in der Gemeinde heute. Wir erleben das, dass wir fragen und indirekt fragen, warum fehlt der Erfolg? Seid sicher, wenn wir Erfolg hätten, wie wir es uns wünschten, gäbe es völlig andere Fragen in der Gemeinde. Aber wir müssen der Wirklichkeit ins Auge schauen. Und ich glaube, es gibt da etwas. Und deswegen ist mir dieses Wort so wichtig, von dem wir lernen können. Als unsere Väter in der Begeisterung 1844 gesagt haben, Jesus kommt gleich, da war für sie Wirklichkeit, es gibt keine lange Zeit. Und an theologische Lehren, wie wir sie heute kennen, war damals nicht zu denken. Und dann, nach der Enttäuschung, fingen sie an, die Bibel ganz systematisch zu lesen. Ganz systematisch. Ein Bibelwort nach dem anderen. Und sie haben gemerkt, die Prophetie der Bibel ist ein wunderbares Zusammenspiel, aber es hat sich noch nicht alles erfüllt. Da gibt es noch Dinge, die sind noch nicht erfüllt. Mit anderen Worten, Jesus konnte ja eigentlich noch gar nicht kommen, weil noch nicht alles erfüllt war. Und jetzt passiert Folgendes, und manchmal stehen wir in der Gefahr, auch in dieses Fettnäpfchen zu treten. Dass von diesem Zeitpunkt an unser Blick sich mehr auf die Dinge richtet, die noch nicht erfüllt sind, als auf das, was unseren Glauben ausmacht. Und ich erlebe es auch heute in unseren Gemeinden, dass man mit einem sorgenvollen Gesicht in die Zukunft schaut und sich mit Dingen beschäftigt, die es mit dem Ende der Welt zu tun haben. Also um es mal an einem vielleicht überspitzten Beispiel zu zeigen. Ich war in einer Gemeinde und dort wurde ein Seminar angekündigt im Norden Deutschlands, Essen in der Endzeit. Ich habe gelacht und bin böse angeschaut worden. Und ich habe gesagt, Geschwister, ich komme gerne zu euch, wenn ihr ein Seminar veranstaltet, Essen auf der neuen Erde, da bin ich dabei. Versteht ihr diesen kleinen Unterschied? Wer mit seinem Blick auf die Dinge schaut, die dem Ende der Welt vorausgehen, der stiert auf das Böse. Der steht in der Gefahr, das Negative zu sehen und möglicherweise über Negativ nur das Negative. Und ich muss euch sagen, noch keine dieser Voraussagen hat sich bisher in unserer Geschichte erfüllt. Was aber passiert ist, mancher hat darüber das Entscheidende verloren. Die Freude auf die Wiederkunft. Und das ist das, wofür wir leben. Adventgemeinde heißt, dass der Advent, das Kommen Jesu im Zentrum unseres Denkens steht. Und wenn Jesus vor uns steht und auf uns wartet, dann ist alles sicher. Und jetzt gebrauche ich das Bild vom Kind wieder. Wir alle bezeichnen uns als Kinder Gottes, oder nicht? Habt ihr schon mal ein Kind erlebt, das als Zweijähriges am Tisch sitzt, die Hände auf den Kopf oder den Kopf auf die Hände gestützt und sagt, was werde ich wohl nächstes Jahr zu essen haben? Wie schlimm wird es nächstes Jahr werden mit den Finanzen? Es geht mit dem Euro den Bach runter. Was wird aus Griechenland? Und was passiert im Irak und Afghanistan? Ihr versteht meine Übertreibung. Kein Kind stellt solche Fragen. Warum? Weil es sicher und geborgen ist, ist in der Hand der Eltern. Und die Eltern sind im Grunde genommen der Garant für die Sicherheit. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist das Bild vom Angesicht Gottes. Gott schaut uns an mit seinem Angesicht. Er lässt sein Angesicht über uns leuchten. Bis heute. Es ist Zeit der Gnade. Und dafür verschwende ich jetzt keinen Gedanken, um zu überlegen, was könnte denn möglicherweise sein. Da gibt es die kuriosesten Ideen mit Verschwörungstheorien und dergleichen. Das mag ja alles möglich sein. Aber das hat für mich eine völlig untergeordnete Bedeutung. Warum? Ich warte auf Jesus. Und ich bin sicher, dass er, ganz gleich was kommt, mich in seiner Hand hält. Er lässt sein Angesicht leuchten über mir. Und das macht mir Mut. Und damit bin ich ganz dicht bei dem Kern, der unsere Väter bewegt hat, ihr Leben zu verändern. Und das war Jesus. Wer auf Jesus schaut, der wird verändert. Es tut gut zu wissen, dass er auf uns schaut. Es tut gut zu wissen, dass er uns anschaut mit einem Blick voll Liebe. Wir sind es gewohnt, mit einem kritischen Blick zu schauen. Das hat was zu tun mit unserem Denken, das von Hegel herkommt. Aber Jesus schaut uns an, nicht mit dem Blick, was ist falsch, wo kann ich den Fehler finden. Und das ist furchtbar, wenn man Arbeiten von Studenten korrigieren muss, weil man immer auf die Fehler schauen muss. Schlimm ist das. Aber die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ich kann drunter schreiben, es war eine 5. Ich kann auch drunter schreiben, hier liegt ein großes Steigerungspotenzial. Und so schaut uns Jesus an. Er schaut uns an mit einem unendlichen Blick voll Liebe. Er hat bis heute nicht aufgehört, uns wertzuschätzen. Ganz gleich, wie dein Leben gelaufen ist, wie viele Jahre du auf dem Puckel hast, wie du von dir selbst sagst, ich habe manches falsch gemacht. Er schaut dich an mit einem Blick voll Liebe, der verändert. Das zu wissen, tut gut. Gott segnet uns. Gott segne dich und er segne mich. Amen.